Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Ausgabe des Cortices Podcast. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute geht es um moderne Mythen über forensische Wissenschaften und wie sie auf die Wirklichkeit treffen. Zu Gast haben wir heute Professor Dr. Cornelius Kurz. Professor Dr. Cornelius Kurz studierte Biologie und promovierte in Genetik, molekulare Onkologie an der Uni Köln. 2008 wechselte er in die forensischen Wissenschaften. Er begann eine Tätigkeit als Leiter der Abteilung für forensische Genetik am Institut für Rechtsmedizin in Bonn. 2011 startete er das Wissenschaftsblog Blood and Acid, das er bis heute betreibt. 2015 habilitierte er sich an der Uni Bonn im Fach Forensische Molekularbiologie und wechselte dann den Ort, nicht aber das Fach. 6 Jahre leitete er die Abteilung für Forensische Genetik am Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Kiel. 2016 wurde er dort zum Prof of the Night gewählt. 2021 erhielt er einen Ruf auf die Professur für forensische Molekulargenetik an der Uni Köln, dem er folgte und wo er seit September 2021 außerdem die Abteilung für forensische Molekulargenetik am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln leitet. Im Januar 2023 wurde er gewähltes Mitglied der gemeinsamen Spurenkommission der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin und Kriminaltechnischen Institute der Landeskriminalämter und des Bundeskriminalamts. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
Forensische Molekulargenetik ist ja ein recht langes Wort. Also,
das sind sogar zwei.
Das sind sogar zwei Wörter. Forensiker, das waren doch diese Leute, die den halben Tag im Labor stehen und Glasscheiben mit Edding anmalen und den anderen halben Tag Verbrecher jagen, oder?
Zum Glück weiß ich nicht, wovon du redest. Forensiker ist ja so ein Sammelbegriff. Ne? Das hören wir alle nicht so gerne, weil das kann jeder sein. Das kann so ein Reifenspuren-Yogi sein oder irgend so ein IT-Mensch oder einer, der dann Geologen gibt es ja auch, ne? Hier deine Richtung, die dann irgendwelche Bodengruben sich angucken. Also im Prinzip jeder, der sich aus einer wissenschaftlichen Sicht mit der Aufklärung von rechtlich relevanten Sachverhalten oder sowas befasst. Und da gibt es auch die forensischen Biologen und von denen eine Unterart, das sind dann wir die Molekularbiologen oder Molekulargenetiker.
Gibt es da irgendwelche Referenzen, die man haben muss? Muss man irgendeinen Doktor haben oder kann das jeder machen, der irgendwo ein Seminar gemacht hat?
Also es gibt keine formale Anforderung. Ne? Also es gibt ja so mehrere Möglichkeiten, wo du in Deutschland in dem Job arbeiten kannst. Sowohl an der Uni als auch an den im Amt, also Kriminalämter oder in so Privatlaboren. Und die können einstellen, wen sie wollen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wenn man bei Gericht als Sachverständiger ist, dass das Gericht sagt, du musst einen akademischen Grad X haben. Aber in der Regel wird zumindest ab einem bestimmten Level so ein Doktorgrad vorausgesetzt, um nachzuweisen, zum Beispiel, dass man sich auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt hat. Weil es gibt ja auch Leute mit Master, die dann kommen oder noch die alten Diplom-Leute wie ich, die dann nicht unbedingt geforscht haben. Und das ist, je nachdem, wo man hin will, schon gewünscht, dass man da auch ein bisschen was gemacht hat.
In der Forschung, wenn man Molekulargenetik hört, denkt man immer erstmal DNA-Analyse aus den 90ern. Das ist so das, was man kennt. Und so wirklich bekannt irgendwas Neues ist in der breiten Öffentlichkeit ja eigentlich nicht.
Was meinst du?
Also Molekulargenetik, da denkt man DNA-Analyse und ansonsten, was gibt es da noch?
Nee, man sollte sich vielleicht fragen, was kann man mit neuen Methoden alles inzwischen zusätzlich aus der DNA auslesen? Also ich meine, seit den 70er Jahren kann man die Basensequenz auslesen. Darin ist man unfassbar viel besser geworden. Also als Sanger das Verfahren 77 dann eingeführt hat, ging das sehr langsam und sehr schwierig. Und dann wurde Sanger viel besser. Und dann wurde Sanger abgelöst von massiv parallelem Sequenzieren. Und da kann man jetzt in einem nie gekannten Ausmaß DNA-Sequenzen lesen, auch aus ganz kaputter DNA, ne, sowas wie Ötzi oder irgendwelchen alten Pharaonen, das ist noch zugänglich für die Analyse. Aber es sind dann mit den neuen Methoden auch andere Informationen, die in der DNA drin sind, zugänglich geworden. Zum Beispiel Methylierungsmuster, ne, also Modifikationen, die an der DNA angebracht sind, die auch ganz viel Informationen enthalten. Und auch noch so strukturelle Geschichten und so und dann auch so populationsgenetische Zusammenhänge. Also man kann wirklich sehr viel aus diesem Molekül rauslesen und das für ganz verschiedene Zwecke anwenden.
Wird da nur die DNA untersucht oder gibt es noch irgendwelche anderen Sachen?
Wo ist da?
Da etwas, was aus der menschlichen Zelle kommt und irgendwo in der Forensik eine Rolle spielt.
Ja, also genau so da. Ne? Also es gibt ja ganz viele Disziplinen, die molekulargenetisch arbeiten oder wo molekulargenetische Untersuchungen eine Rolle spielen, ob das Krebsforschung ist oder ganz klassisch Evolutionsbiologie oder sowas. Und wenn wir jetzt über forensische Molekularbiologie sprechen, dann ist es ja immer so, dass wir Informationen finden wollen oder und auslesen wollen, die uns irgendwie hilft, irgendeinen Aspekt, der von forensischer Relevanz ist, also im weitesten Sinne kriminalistisch relevant ist, zu erheben. Ne? Also ist es jetzt die Identität einer Person, die das Material hinterlassen hat oder irgendeine Information über den Zustand oder das Aussehen der Person, die das Material hinterlassen hat. Das ist übrigens dann eingegrenzt in Deutschland durch die Strafprozessordnung, was man machen darf. Aber das ist so die Leitlinie, oder an denen wir uns ausrichten, was wir uns eigentlich angucken wollen. Wir könnten viel mehr mit den Methoden und Geräten, die wir haben, als wir dürfen.
Mit mehr können, als man darf, ist das manchmal auch ein mehr können, als erwartet wird? Kommen manchmal Leute und wollen irgendwelche Sachen, die sie im Fernsehen gesehen haben, die gar nicht gehen?
Ja, das ist schon so, das geht ja schon in Richtung CSI-Effekt, die Frage. Es gibt beides, leider. Also die wirkliche Kenntnis über die Methoden, die wir haben, auch die neuen und auch die fortgeschrittenen Methoden, ist wirklich nicht so gut. Es gibt Leute, die das nicht wissen, die aber stattdessen denken, wir könnten irgendeine von diesen Mickey-Maus-Sachen, die sie dann im Fernsehen gesehen haben. Und deswegen muss man immer wieder fortbilden und sagen, also das ist das, was wirklich geht. Und das ist im Fernsehen gezeigt worden, das ist Quatsch. Und wir sind aber auch nicht mehr in den irgendwie 80er Jahren, wo man einen halben Liter Blut brauchte, um dann ein DNA-Profil rauszumachen. Wir sind heute auf einem Niveau, wo man aus Einzelzellen DNA-Profile machen kann, also spezialisierte Labore. Das sind wir jetzt nicht, oder mein Labor ist das nicht, aber mein Labor ist zum Beispiel spezialisiert auch auf Einzelhautschuppen. Das sind dann so kleine Zellkonglomerate, die in einzelnen Hautschuppen drin sind, die man unter mikroskopischer Sicht von Spurenträgern runtersucht und dann DNA-Profile generiert. Und damit kann man sehr gut Cold Cases lösen. Das sind sehr, sehr aufwendige Prozesse. Aber unser komplettes Methodenportfolio müsste bekannter sein, als es ist, weil wir es eigentlich immer wieder überall erzählen. Und diese Interferenz mit dem, was die Leute im Fernsehen sehen, die gibt es auch noch. Da ist ja auch mein Vortrag heute drüber, unter anderem.
Wo wir bei Cold Cases waren, gibt es irgendeinen Fall, der besonders in der Erinnerung geblieben ist? Oder der?
Also einer, der jetzt gerade, wo das Urteil gefallen ist, wo man also drüber sprechen kann, ist der sogenannte Karnevalsmord. Ja, ich komme aus Köln. Da ist in den 80er Jahren, ich glaube 36 Jahre ist das jetzt her, eine Frau nach einem Disco-Besuch ermordet worden. Und damals gab es gar keine etablierte forensische DNA-Analyse. Da hat man also weder Spuren gesichert mit DNA im Blick, noch hatte man abgesehen, was mal kommen wird, und hat also auch nicht sozusagen im Voraus jetzt spurenschonend gesichert. Was man damals schon gemacht hat, sind Faseruntersuchungen. Also das sind dann solche Vergleichsuntersuchungen, wo man dann, wenn man einen Tatverdächtigen hat und dessen Kleidung auch sich angucken kann und beispielsweise an der Leiche Fasern findet, die nach dieser Faservergleichsmethode möglicherweise oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von der Kleidung des Tatverdächtigen hätten stammen können, dann wurde das als, naja, als Indiz verwendet, diese Übereinstimmung von Fasern. Und die hat man damals schon mit solchen Klebefolien gesichert, wo also dann die kompletten Leichen beklebt werden, um eben leicht aufliegende Fasern davon abzuhalten, irgendwie wegzufliegen oder runterzufallen. Und diese Folien gab es noch. Und man hat dann, als man angefangen hat, diesen Cold Case wieder sich vorzunehmen, diese Folien uns gegeben mit dem Auftrag, die nach eben nicht Fasern, sondern Zellen, also zellulärem Material einer möglichen fremden Person zu untersuchen. Und das haben wir gemacht. Und das hat funktioniert. Nach 36 Jahren haben wir also dann von dem Tatverdächtigen, der hier verurteilt worden ist, mehrere Hautschuppen gefunden, deren DNA Profil dem des Tatverdächtigen glich, muss man sagen. Und das hat dann das Gericht zum Anlass genommen, das entsprechende Urteil zu fällen. Hinzu kam, dass also der Verdacht erstmal überhaupt erregt wurde durch einen Auftritt des Kommissionsleiters bei Aktenzeichen XY. Und dann hat sich ein alter Bekannter oder Freund, Kumpel, was auch immer, aus der damaligen Zeit gemeldet und gesagt, ja, da war was in dieser Nacht und dieser Typ, der hat da was eventuell mit zu tun. Und dann hat die Polizei sich den angeguckt und zeitgleich saßen wir schon an den Folien dran. Und dann kam das eine zum anderen. Das war schon spektakulär, finde ich, weil das zeigt, dass man also nach Jahrzehnten mittels eines Spurensicherungsinstruments, das überhaupt nicht für DNA optimiert war, so gute DNA-Profile hat rekonstruieren können. Da muss man darauf achten, in dem Fall, dass diese Folien schon verwendet worden waren, um die Fasern daraus zu sichern. Das heißt, da waren überall Löcher drin. Da musste man also genau aufpassen, dass man sich von den Löchern fernhält, um jedes Kontaminationsrisiko auszuschließen, was wir natürlich machen. Aber das ist schon, fand ich schon sehr spannend, den Fall.
Man kann also neue Methoden auch danach ausrichten, was alte Methoden hergegeben haben und das noch quasi verfeinern, damit man noch mehr rausholen kann aus den Spuren.
Ja, oder andersrum, man weiß heute nicht, was in 20 Jahren möglich sein wird. Also das ist so ein bisschen ähnlich wie der Golden State Killer in den USA, der über ein neuartiges Verfahren, das heißt Investigative Genetic Genealogy, gefasst worden ist. Der hatte garantiert nicht auf dem Schirm, dass das möglich ist. Der war selber Polizist, der hat in den 70er, 80er Jahren diverse Morde und ganz viele andere schwere Straftaten begangen. Und der war Polizist und ich nehme mal an, dass er dann irgendwann aufgehört hat, als sie anfing mit DNA-Analyse, weil er dann dachte, oh, das wird jetzt zu gefährlich, ne, der war ja nah dran. Da hatte er aber schon DNA hinterlassen, nur war er nicht in der Datenbank. Also das heißt, man konnte das DNA-Profil von diesem Täter niemals zuordnen. Bis dann dieses Profil in eine von diesen Spaßdatenbanken, also wo die Leute dann eben ihre Herkunft wissen wollen, dieses 23andMe und wie sie alle heißen, eingestellt worden ist. Und da gab es dann einen Treffer mit einem entfernten Verwandten und über diese mögliche Verwandtschaftsverhältnis ist man dann zu ihm gekommen. Das hatte der natürlich nicht im Traum auf dem Schirm, als er da seine Taten begangen hat. Und das könnte auch heute noch gelten, also dass man mit Material, was heute gesichert wird, natürlich schon mit DNA völlig verstanden habend und spurenschonend und entsprechend sachgerecht gelagert und so weiter, kann es trotzdem sein, dass wir eben in 20 Jahren über neue Methoden oder Technologien verfügen, die noch mehr Informationen oder aus noch stärker degradiertem Material Informationen erheben können, die dann zu besseren Aussagen führt. Oder dass sich die Rechtslage insofern ändert, als neue Dinge möglich sein werden. Das ist ja jetzt mit der Phänotypisierung so. Ne? Wir können jetzt seit 2019 auch äußerliche Merkmale aus der DNA erheben, um dann gezielter nach einem Tatverdächtigen suchen zu können. Es könnte also gut sein, dass dann da neue Dinge dazukommen. Oder dass man dann, weiß ich nicht, vielleicht weiter ist mit dem Mikrobiom. Also dass man mehr Informationen aus dem Sammelsurium von Bakterien und mikrobiellen Lebewesen ziehen kann. All das kann man nicht ausschließen, denn das ist also in 20, 25 Jahren noch viel, viel besser funktioniert.
Dann könnte man also nicht mal mit einer Zelle von einem Menschen, sondern mit Bakterien, die auf einem Menschen gewohnt haben, einen Tatverdächtigen finden.
Und das kann man ja jetzt quasi schon, also rein technisch funktioniert das schon oder rein technisch wurde schon gezeigt, dass Mikrobiome individualspezifisch sind. Also die Zusammensetzung der gesamten Population an Mikroorganismen, auch zum Beispiel auf der Haut, ist so komplex, also enthält so viel Information, dass man die von dem Mikrobiom einer anderen Person konstant, also konsistent unterscheiden kann. Das ist natürlich auch zeitlichen Veränderungen unterworfen, aber das geht mit diesen modernen Methoden schon. Oder eine andere Geschichte, an der ich jetzt selber erforsche, zeigt, wie viel Information in anderen Molekülklassen enthalten ist, die dann nicht unbedingt die Zuordnung zu einer Person ermöglicht. Das ist ja jetzt schon extrem gut möglich. Wir sind ja, wie gesagt, schon auf Einzelzellniveau. Sondern andere kontextualisierende Aspekte von Tathergängen rekonstruieren lässt. In dem Fall, was wir jetzt machen, RNA, gucken wir uns an, ob wir den Depositionszeitpunkt, also die Uhrzeit, zu der eine Spur deponiert worden ist, anhand der RNA-Expression rückschließen können. Und auch da, wenn die Methoden besser werden, wenn das Ganze robuster wird, uns das gelingt mit der Degradation, die in diesen Molekülen schon fortschreitet, besser umzugehen, kann es sein, dass das also nicht nur überhaupt mal funktioniert, sondern noch viel präziser funktioniert. Das kann man alles nicht ausschließen, dass das so sein wird.
Was kann man denn schon alles mit der RNA feststellen?
Was schon sehr gut funktioniert, so gut, dass das routinefähig ist und auch akkreditierbar ist und auch regelmäßig im ganz normalen in der ganz normalen Ermittlungsarbeit eingesetzt wird und auch bei Gericht Bestand hat, ist die Erkennung von Körperflüssigkeiten. Also das heißt, die nicht nur, dass man einzelne Komponenten, Sperma, Speichel, Vaginalsekret, Menstrualblut, Rektalschleimhaut und solche Dinge oder auch Organgewebe erkennen kann, sondern auch in Mischungen erkennen kann. Also man kann dann auch mehr Komponentenmischungen als Mischungen aus Körperflüssigkeit X, Y und Z erkennen. Was natürlich schon wiederum Rückschlüsse auf, also zumindest mögliche Tathergänge zulässt, weil in der Regel ne, Körperflüssigkeit A oder B oder das Fehlen von Körperflüssigkeit A und B gewisse Rückschlüsse plausibler macht als andere. Ne? Und das wird ganz häufig verwendet, gerade bei Sexualdelikten ist das sehr, sehr hilfreich für die Kontextualisierung von Spuren. Da kann es also sein, dass ein DNA-Profil vorhanden ist, aber überhaupt nichts bringt, also weil das nämlich weil der Angeklagte oder der Tatverdächtige eine unschuldige, also nicht strafbewehrte Erklärung hat, wie die Spur da hingekommen ist. Und dann kann man über die RNA-Komponente, also welche Körperflüssigkeit das eigentlich ist, dann doch vielleicht einen Kontext herstellen. Und das geht schon sehr, sehr gut. Und ja, Dinge wie alt ist die Spur, also wie viele Tage liegt sie da schon oder zu welcher Uhrzeit wurde sie deponiert oder wie alt ist die Wunde, also zu welcher Zeit wurde eine bestimmte Wunde beigebracht oder wie lange liegt die Leiche da schon, das Postmortem-Intervall oder bei einer morphologisch nicht abgrenzbaren Todesursache, ne? Das heißt, in der Obduktion ist morphologisch, also von den Rechtsmedizinern keine Todesursache festgestellt worden. Kann es aber sein, dass man über Expressionsmuster der RNA Rückschlüsse auf die Todesart ziehen kann. Zum Beispiel, wenn man sowas wie plötzlichen Herztod über ischämischen Herztod vergleicht oder abgrenzen will. Solche Dinge.
Wie genau äußert sich das in der DNA oder RNA?
Das äußert sich so, dass kommt darauf an, welche Fragestellung man hat. Also wenn jetzt zum Beispiel das Alter der Spur angeguckt wird, dann wird in der Regel die Degradation gemessen, die differenzielle Degradation, also dass ein Molekül möglichst linear mit der Zeit degradiert und man das Ausmaß der Degradation messen kann und dann rückrechnen kann von dem Degradationsmaß zu Zeitpunkt X, wie lange das Molekül gebraucht haben muss, um so degradiert zu sein. Was wir gerade machen, die Berechnung des Zeitpunkts der Deposition, da gucken wir uns das Expressionsniveau an, also wie stark, wie viele RNA-Moleküle liegen vor von einer ganz bestimmten RNA, von der wir wissen, dass sie zum Beispiel in den Morgenstunden besonders stark ausgeprägt wird, während eine andere, die in den Morgenstunden besonders schwach ausgeprägt wird, gleichzeitig gemessen wird, um zu sehen, die ist tatsächlich nur ganz schwach vorhanden. Und dann muss man mit einem komplizierten Algorithmus, da brauchen wir so auch Hilfe von Biostatistikern, kann man dann, wenn man diese ganze Information, und das sind eben nicht nur zwei Marker, sondern wir sind jetzt gerade bei 80, kann sein, dass das noch ein bisschen geringer wird, die Zahl, aber unser jetziges Set, mit dem wir gerade arbeiten, ist ungefähr 80. Das wird alles integriert in ein komplexes Modell. Ich weiß noch gar nicht, was es wird, ob es Random Forest wird oder also irgendein maschinelles Lernen, irgendeines dieser Modelle, um dann eine Aussage, die natürlich mit einem Fehler behaftet ist, über die mögliche Depositionszeit zu bekommen. Also Expressionsniveaus, die man misst, in unserem Fall mittels massiv parallelem Sequenzieren, weil das andere ist zu ungenau.
Also wenn man ein perfektes Verbrechen begehen will, muss man nicht nur Polizist sein wie der Golden State Killer, sondern am besten Forensiker.
Oder, wenn man in Deutschland ist, einfach Glück haben, weil jedes zweite Tötungsdelikt ja gar nicht aufgeklärt wird. Das hat damit zu tun, dass die Chancen sehr stark sinken, wenn die Forensiker oder die forensischen Wissenschaftler beginnen mit der Arbeit. Wenn sie es aber gar nicht tun, weil das Tötungsdelikt nicht als solches erkannt wird, dann hat man eine gute Chance, dass man damit davonkommt. Und wann wird ein Tötungsdelikt als Tötungsdelikt erkannt? Wenn ein Rechtsmediziner sagt oder irgendein Arzt, die Todesursache ist unnatürlich oder ungeklärt, weil dann muss obduziert werden oder dann wird in der Regel jedenfalls der Staatsanwalt obduzieren lassen. Wenn aber der Feld-, Wald- und Wiesenarzt nicht genau hinguckt oder die Leichenschau nicht ordentlich macht, so wie sie vorgeschrieben ist, und sagt, ja, natürlicher Tod, dann erfährt der Staatsanwalt das gar nicht, dann wird die Leiche freigegeben und kann bestattet werden. Und kann sein, dass sie getötet worden ist. Sieht man, passiert andauernd. Ne? Wir wissen das deswegen, weil es in Deutschland eine Regelung gibt, die vorsieht, dass Menschen, die nach dem Tod verbrannt werden wollen, also kremiert werden wollen, eine zweite Leichenschau bekommen müssen. Und die muss dann in der Regel von Rechtsmedizinern oder Amtsärzten gemacht werden, also Profis, die das wirklich gut können. Und die wissen ja, was auf dem ursprünglichen Totenschein drauf stand. Da steht da beispielsweise natürlicher Tod. Und dann zieht der Rechtsmediziner der Leiche den Rollkragenpullover aus und der Hals ist voller Würgemale, weil der erst leichenschauende Arzt nicht mal das gemacht hat. Und dann ist der Mensch eigentlich ermordet worden. Das ist aber bei der ersten Leichenschau nicht aufgefallen. Und wäre diese Person nicht, hätte die Person nicht verfügt, dass sie verbrannt werden will, wäre sie bestattet worden und es wäre niemals herausgekommen. Und diese Diskrepanz zwischen erstem Totenschein und zweiter Leichenschau und wie oft da bestimmte Leichen angehalten werden müssen, gibt uns so eine ungefähre Vorstellung davon, wie über die Qualität der Leichenschau, wenn sie nicht von Rechtsmedizinern, also Profis gemacht wird. Und das ist ein riesiges Problem. Und es gibt da so eine Studie, die schon sehr alt ist und natürlich auch fehlerbehaftet, aber so die Größenordnung 50%, ob das jetzt 60 oder 40 oder so sind, weiß ich jetzt nicht, aber die Größenordnung, jedes zweite Tötungsdelikt, wird auch heute noch für nicht völlig unrealistisch gehalten, dass jedes zweite Tötungsdelikt gar nicht als solches erkannt wird.
Ist das ein deutschlandspezifisches Problem oder wird es in anderen Ländern anders geregelt?
Es gibt andere Länder, die es besser machen. Unsere Obduktionsquote ist sehr gering. Also wir haben eine der geringsten Obduktionsquoten Europas und andere Länder sagen zum Beispiel auch, es müssen alle Jugendlichen und Kinder immer obduziert werden. Oder andere Länder sagen, die Leichenschau muss immer von einem Rechtsmediziner gemacht werden. Also da gibt es verschiedenste Regelungen, die das etwas verbessern können, diese schlechten Zahlen.
Quasi wie bei der Organspende eine Opt-out-Option.
Ja, genau. Ne? Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil da sieht man durch eine ganz einfache Regelung, ändert sich die Quote dramatisch. Ne? Also man muss quasi, man macht so Beweglichkeit der Leute sich zunutze, indem man sagt, naja, ihr müsst jetzt aktiv euch da rauswählen. Das macht dann fast niemand und daraufhin steigt die Quote extrem hoch. Also wenn man so eine Regelung sich ausdenken könnte, ob man mit Schulungen arbeitet oder grundsätzlich sagt, das muss nur von Rechtsmedizinern gemacht werden oder sowas, dann würde sich das verbessern, ja.
Das hat wahrscheinlich auch schon, wenn es nur eingeführt wird, schon zur Folge, dass Menschen sich damit überhaupt konfrontiert sehen und sich informieren müssen.
Ja, ganz genau.
Ja. Als ich die beiden Felder forensische RNA-Analytik und molekulare Ballistik gesehen habe, hatte ich mir gedacht, also wenn man mit der RNA-Analytik feststellen kann, woher, von welchem, also welches Körpersekret etwas ist oder von welchem, ob es von welchem Organ es kommt, und mit der molekularen Ballistik feststellen, aus kleinsten Spuren in einer Waffe sowas bestimmen kann. In einer Waffe, wenn es um Kopfschüsse geht, ist es ja eigentlich immer nur Hirn und Blut. Jetzt habe ich gelesen, dass man bei Hirn auch schon verschiedene Hirnregionen unterscheiden kann mit der RNA.
Kann man nicht. Das haben wir versucht. Das war eine Negativpublikation, die du jetzt ansprichst, beziehungsweise eine Publikation, in der wir dokumentiert haben, dass das genau nicht geht. Und das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, weil wir damit an die Grenzen des Machbaren gestoßen sind mit dem Material, was wir haben. Also der Ausgangspunkt war aus einer molekularballistischen Idee, weil wir schon vor einigen Jahren gezeigt hatten, dass man die Rückschleuderspuren, sogenannter Backspatter, nach Kopfschüssen häufig, kommt so ein bisschen auf die Lokalisation des Kopfschusses an, also bei unter dem Kinn angebrachten Schüssen funktioniert das aus anatomischen Gründen nicht. Aber je nachdem kann also in dem Backspatter kann hirnspezifisches Material und damit hirnspezifische RNA enthalten sein. Und wenn man die nachweist, kann man nur aufgrund der Spuren in der Waffe plausibel zeigen, dass diese Waffe verwendet worden ist, um einen Kopfschuss beizubringen. Jetzt ist es für verschiedene forensische Szenarien, aber auch aus traumatologischen Gesichtspunkten raus interessant, wohin ein Kopftreffer angebracht worden ist, insbesondere wenn der Kopf komplett zerstört ist. Auch weil gerade so Unfallszenarien häufig anders ablaufen als Suizidszenarien oder Homizidszenarien, wo also jemand getötet wird. Die Idee war, zu gucken, ob man nicht die Hirnregion auch im RNA-Expressionsmuster wiederfindet. Und zu diesem Zweck haben wir dann eben von den relevanten Hirnregionen, also aus dem Scheitelbeinbereich, also Scheitellappen, Schläfenlappen, Vorderlappen, Hinterlappen, Occipitallappen und so weiter, Proben genommen, die RNA-Expressionsmuster uns angeguckt in einer großen Sequenzierung, also eine komplette Transkriptomsequenzierung, und nach Kandidaten gesucht, die so stark unterschiedlich ausgeprägt sind, dass sie sich dafür eignen, auch in forensischen Szenarien diesen Unterschied klarzumachen. Und das ging nicht. Wir haben nichts gefunden. Und ich glaube nicht, dass es die nicht gibt. Ich glaube schon, dass die Regionen sind natürlich biologisch extrem ähnlich. Das ist alles Hirngewebe, das sind alles Nervenzellen. Die sind zum Teil ja auch nicht wirklich abgegrenzt. Ne? Die liegen einfach nebeneinander oder sowas. Das ist eher so, sind ja auch so funktionelle Unterschiede vor allem. Aber es ist jetzt nicht abwegig, davon auszugehen, dass die sich trotzdem zum Beispiel, um unterschiedliche Funktionalitäten abzubilden, im Genexpressionsmuster unterscheiden. Wir haben ja die gesamte Genexpression erfasst durch die Transkriptomsequenzierung. Aber das ist natürlich Leichenmaterial gewesen. Und da ist der Degradationsprozess schon im Gange. Und unsere Interpretation dieses Befundes ist nicht, dass es da nichts gibt, sondern dass in dem Material nichts mehr zu sehen ist, dass das kaputt gegangen ist. Weil die Unterschiede so schwach ausgeprägt sind, dass wir die in dem Material nicht mehr sehen. Und deswegen war auch die Schlussfolgerung generalisierter. Wir gehen davon aus, dass man bei sehr ähnlich, biologisch ähnlichen Geweben, bei forensischem Material generell keine Genexpressionsunterschiede mit den Methoden, die wir heute haben, wird aufschlüsseln können. Sodass man auch generell, wenn man so eine Studie plant, jetzt unsere Ergebnisse vielleicht als Warnung nimmt und gar nicht erst damit anfängt, weil das wahrscheinlich vergebene Liebesmühe wäre, wenn man jetzt, ne, keine Ahnung, wenn man jetzt, keine Ahnung, im Torso oder im Leberbereich oder wo auch immer man sehr eng beieinander liegende Gewebe vergleichen will, aus forensischen Gründen, wird es wahrscheinlich nicht klappen, weil das Material dann doch zu kaputt ist, also gerade bei der RNA. Vielleicht ist das bei anderen RNA-Spezies anders, ne? Vielleicht hätte man sich Mikro-RNAs angucken sollen oder zirkuläre RNAs. Das können wir dann gerne nochmal probieren in der Zukunft.
Wie sieht denn in der Forschung so der Alltag aus? Also wir hatten es ja am Anfang mit CSI, aber Verbrecherjagen ist vermutlich als Professor eher weniger der Fokus.
Na, wir machen alles, ne? Also die forensische Molekulargenetik, die ich mache, ist an der Uni. Das heißt, da sind wir wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Wir müssen alles machen. Also wir machen Forschung, Lehre und Routine im selben Haus. Gerade Routine ist ja bei uns wichtig, weil wir diese Spezialuntersuchungen machen. Das heißt, wir müssen sehr viel Aufwand treiben, um diese Methoden zu etablieren, zu validieren, auf ein Niveau zu bekommen, das so hoch ist, dass wir damit auch die Standards, die an forensischen Methoden zu stellen sind, erfüllen können und auch vor Gericht nicht mit abstinken. Und wir machen ja dann auch Fortbildung. Ne? Das heißt, also wenn man sich da hinstellt, dann muss man die Kompetenz haben, sonst wird man gar nicht ernst genommen. Und natürlich gibt es nur bei uns die Möglichkeit, nachwachsende forensische Genetiker-Generationen auszubilden. Die Landeskriminalämter machen das nicht und die Privatlabore machen das auch nicht. Das heißt, bei uns sind dann auch die Nachwuchswissenschaftler. Und natürlich muss da auch die Forschung stattfinden, weil wir erstens müssen die Nachwuchswissenschaftler was zu tun kriegen und zweitens müssen wir das Material, auf das wir Zugriff haben, weil wir im Haus ja auch die Rechtsmedizin haben, also die Obduktionen und so weiter, dann nutzen, um die Methoden, die wir haben, zu verbessern oder neue Methoden zu entwickeln. Ne? Also sowas wie jetzt die RNA-Methode, von der ich erzählt habe. Insofern sind die Tage völlig unterschiedlich. Ne? Also mal ist Vorlesung angesagt, mal muss ich eine Stunde oder zwei mit Doktoranden über ihre Projekte sprechen, mal muss ich zu Gericht gehen und dann sitze ich 8 Stunden im Kölner Landgericht und erzähle, was wir da eigentlich gemacht haben, was das heißt und was es nicht heißt und stehe den Verteidigern und den Anklägern Rede und Antwort. Mal sitze ich da wirklich stumpf und rechne und muss meine anderen Gutachter, die ich habe, unterstützen, weil wir so viele Fälle haben, dass wir die sonst nicht bewältigt kriegen. Mal macht man aber auch sowas ganz Banales wie, keine Ahnung,
Papierkram.
Sich mit der IT rumschlagen, weil irgendeine Software nicht läuft oder sowas. Aber also diese drei Bereiche werden wirklich gleichermaßen bespielt. Ne? Wir, in Köln ist es so, dass wir die Lehre für die Uni Aachen mitmachen müssen, weil die ja, und das ist, möge ein mahnendes Mahnmal an alle anderen Städte und Universitäten Deutschlands sein, ihre Rechtsmedizin abgeschafft haben. Und jetzt kann man in Aachen nicht mehr Medizin zu Ende studieren oder nicht eigenständig, weil man dafür nach der Approbationsordnung einen Rechtsmedizinschein braucht. Also muss die Rechtsmedizinlehre an der Uni Aachen für die Medizinstudenten da von uns gemacht werden. Das heißt, wir fahren dann nach Aachen und unterrichten die und die Aachener kommen zu uns. Und auch die Leichen aus Aachen werden nach Köln gefahren. Das heißt also noch mehr für uns zu tun. Und wir haben ja dann zum Beispiel mit den Leichen auch direkt zu tun, wenn die nicht mehr identifizierbar sind. Also wenn die so verfault sind, zerstört sind, verbrannt sind, was auch immer, dass man sie am Gesicht nicht mehr erkennen kann, müssen sie identifiziert werden. Auch das läuft über die DNA. Das ist ein weiteres Betätigungsfeld, das wir haben.
Wie genau läuft das in der Forschung ab, wenn man, also es gibt ja Leute, die, keine Ahnung, Mathematiker, die brauchen eigentlich nur einen Computer zum Rechnen, Physiker, die bauen vielleicht irgendwelche Maschinen. Wie läuft das ab, wenn man mit menschlichem Gewebe oder mit Waffen forscht? Also
wir sind zwischen Blatt Papier und Teilchenbeschleuniger irgendwo. Also wir brauchen schon aufwendige Geräte und Laborräume, aber eben nicht Geräte, die eine Milliarde kosten oder so, sondern wir sind dann so eher im Hunderttausender Bereich, also die größten, teuersten Geräte, die wir haben, die sind ungefähr in der Preisklasse. Man muss Labore haben, die dafür geeignet sind. Es muss super, super, super sauber sein. Also das ist, alle, die zum ersten Mal in die Forensik kommen, die merken schnell, wie viel Wert wir darauf legen und wie paranoid wir da auch sind. Ne? Das werden so dauernd die Handschuhe gewechselt, die Kittel gewechselt, Haarschutz, Mundschutz getragen und so weiter.
Nicht, dass wieder ein Phantom auftaucht.
Nee, genau, das kann nicht passieren bei uns, weil wir alle in unserer eigenen Eliminationsdatenbank drin sind. Aber dass wir das kontaminieren mit uns, wäre zwar nicht schlimm für den Fall, es würde aber eventuell die Probe nicht mehr auswertbar machen. Und das ist auch so ein forensisches Ding. Man hat das Material einmal. Es muss klappen, es darf nicht schiefgehen. Ich kann nicht, Probe verkackt, dann nehme ich mir eben eine neue aus der Zellkultur, kein Problem, sondern ich habe einen kleinen Spritzer, ein kleines Krümelchen vom Tatort. Mehr habe ich nicht. Wenn ich es da versaue, ist die Spur weg und ich kann nichts mehr über den Tathergang auf molekularbiologische Weise rauskriegen. Das darf halt nicht passieren. Und deswegen, also wird sehr genau gearbeitet, alles muss immer hochgradig validiert sein und kalibriert und gewartet und man muss also die Wartung auch belegen. Wir sind auch akkreditiert nach einer sehr strengen Norm, ISO 17025, forensisches Prüflabor. Also wir haben eine Riesenliste von Auflagen, was man machen muss, was man nicht machen darf, wer rein darf und so weiter. Und die Geräte, die wir für die Routine nutzen, nutzen wir auch für die Forschung. Das heißt also, die Forscher müssen sich mit den Routineleuten, das sind in der Regel ja dann technische Assistenten, absprechen, wer jetzt wo dran ist und dass die Geräte also sachgerecht auch bedient werden, das ist wichtig. Und wir haben verschiedenste Geräte, die man so bei der Molekularbiologie findet, also von der PCR über die Kapillarelektrophorese bis zum Massivparallelensequenzieren.
Es ist dann auch ein bürokratischer Aufwand, wenn man also auch aus einer rechtlichen Perspektive, gibt es da irgendwas, was nicht jeder darf?
Ja, also was meinst du nicht dürfen?
Wenn man zum Beispiel mit Waffen hantiert oder sowas.
Ach so, ja, gut.
In der Richtung.
Das ist klar, das ist, wenn es um Waffen geht, ist Deutschland extrem streng. Also wenn es Messer oder sowas, das ist kein Problem. Also wenn wir Asservate kriegen wie Messer oder Macheten, das ist nicht problematisch. Aber bei Schusswaffen muss man ja über entsprechende Erlaubnisse verfügen, um die überhaupt haben, also auch nur in einem Raum haben zu dürfen. Ne? Also die Polizei könnte jetzt nicht eine Schusswaffe in so einen Asservatenkarton schicken, den mit der Post zu uns schicken. Wir untersuchen die und schicken die zurück. Das ist halt komplett ausgeschlossen. Wir haben bei uns im Institut in Rechtsmedizin Köln als einziges rechtsmedizinisches Institut in Deutschland einen zugelassenen Beschusskeller mit Waffenlagerungsschrank. Das heißt, wir könnten tatsächlich rechtsmäßig und also legal Waffen bei uns haben, lagern, beschießen, untersuchen. Und wir haben auch Leute im Institut, die über die entsprechenden Schein- und Erlaubnisse und Befugnisse verfügen. Das ist eine sehr, sehr luxuriöse Situation, aber es kommt sehr selten vor, dass wir Waffen aus Delikten zu uns bekommen. Ich hoffe, dass das daran liegt, dass das LKA in NRW sozusagen das, was wir über molekulare Ballistik veröffentlicht haben, verinnerlicht hat und das selber durchführt. Also weiß, wie es die Waffen zerlegen muss, an welchen Oberflächen im Inneren der Waffe es nach Spuren suchen muss. Das ist ja auch nichts Geheimnisvolles, das können die genauso gut wie wir. Das einzig Interessante wäre dann, wenn beispielsweise da dann sich die Felder überlappen. Wir haben dann einerseits molekulare Ballistik, also Backspatter-Spuren aus dem Inneren der Waffe, die aber gleichzeitig auch auf RNA untersucht werden müssten. Das muss man erstmal auf dem Schirm haben, ne, als Staatsanwalt, dass das überhaupt geht. Das würde ich mir unterstellen, ist leider viel zu unbekannt. Aber man könnte natürlich dann mit dem Material, was da gesichert worden ist, auch so zu uns kommen. Also wir müssen jetzt nicht die Waffe bei uns zerlegen. Also das Material ist ja da, könnten wir aber. Also wir haben den Beschusskeller und wir haben Leute, die sich damit auskennen.
Kommt dann nur die Polizei aus Nordrhein-Westfalen zur Uni Köln oder sind das aus ganz Deutschland, vielleicht sogar ganz Europa welche?
Ganz Deutschland auf jeden Fall mit den Spezialuntersuchungen. Ne? Also die in der Regel sind so diese Feldwald- und Wiesendelikte, die werden ja dann von den Landeskriminalämtern der jeweiligen Bundesländer bearbeitet. Aber es ist ganz typisch, dass also es gibt dann so eine Flickenteppichregelung wie immer in Deutschland, so dass dann die rechtsmedizinischen Institute, die Uni-Institute irgendwelche Fälle auch bekommen, weil es Absprachen gibt, weil es Sonderregelungen gibt, weil es Verträge gibt, weil es vielleicht Ausschreibungen gibt oder sowas. Aber was natürlich immer möglich ist, ist, wenn ein Staatsanwalt weiß, weil er fortgebildet worden ist, ich habe hier eine Konstellation, da würde die Ermittlung extrem profitieren von der Spezialuntersuchung X. Und das LKA sagt, können wir nicht, machen wir nicht, bieten wir nicht an. Und dann müssen die halt wissen, wer macht das denn? Und RNA ist dann so ein Fall, wo so ein typisches Beispiel, wo wir dann aus ganz Deutschland Aufträge bekommen. Und auch aus dem Ausland haben wir schon Aufträge bekommen für eine andere Untersuchungsform, mit der wir uns jetzt in letzter Zeit sehr viel beschäftigt haben, nämlich die Begutachtung auf Aktivitätenebene. Wenn es also nicht mehr um die Frage geht, welche Person hat eine Spur hinterlassen oder die DNA in der Spur passt zu der DNA von einer Person oder sowas, sondern welche Aktivität hat zur Entstehung des Spurenbildes geführt? Ne? Weil die schiere Präsenz von DNA-artigem Material an einem Tatort oder an einer Tatwaffe oder wie auch immer ja keineswegs heißt, dass die Person, von der die DNA stammt, die auch gezwungenermaßen durch eine bestimmte Aktivität darauf übertragen haben muss. Und das ist inzwischen sehr viel erforscht und sehr gut verstanden und auch von den Verteidigern natürlich zu Recht ins Bewusstsein genommen worden. Und immer, also es ist in den letzten Jahren kein Gerichtsverfahren gewesen, wo das nicht mindestens einmal zur Sprache gekommen ist, wie ist denn eigentlich die Spur entstanden? Wenn schon klar war, auch für die Verteidiger nicht mehr abzuwehren, dass die DNA von dem Mandanten stammt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit.
Die behaupten dann, dass ihr Mandant vielleicht jemandem die Hand geschüttelt hat, genau. Und der hat dann einen Handschuh an.
Das, also der Handschuh ist ein ganz großer Klassiker, dass also Handschuhe des Mandanten, seine Arbeitshandschuhe einfach rumlagen und dann hat der echte Täter diese genommen, die natürlich, na, dann fährt man sich durchs Gesicht, da ist die gesamte Handschuhfläche auch außen voller DNA oder ne, Zellen. Und dann hat der echte Täter die alt angezogen, daraufhin selber keine DNA hinterlassen, weil er seine Hände ja mit den Handschuhen bedeckt hat und hat dann die außen auf den Handschuhen anhaftende DNA des Besitzers, was weiß ich, auf den Schraubenzieher, mit dem ein Fenster aufgebrochen worden ist, übertragen. So. Und dass wir Mengen, also so geringe Mengen wie bei einer solchen Übertragung stattfinden würden, nachweisen können. Das ist, also mit anderen Worten, wir können das nachweisen, wir können diese geringen Mengen inzwischen nachweisen und wir wissen, in welchem Mengenbereich sich das bewegt und können das also keinesfalls ausschließen. Also man kann keinesfalls ausschließen, dass ein Spurenbild auch durch solchen sogenannten indirekten DNA-Transfer entstanden sein kann. Und dann wird es wahnsinnig kompliziert, weil dann hat man ja zwei konkurrierende Hypothesen, wie das Spurenbild entstanden ist. Die Anklage sagt in der Regel, naja, der Tatverdächtige hat es halt gemacht. Der hat den Schraubenzieher benutzt, um das Fenster aufzubrechen. Der hat die Straftat begangen. Die Verteidigung sagt, nein, hat er nicht. Ja, das ist seine DNA, geben wir zu. Aber die ist durch eine andere Aktivität auf diesen Schraubenzieher gekommen. Zum Beispiel, er hat seine Arbeitshandschuhe wurden geklaut und der echte Täter hat die Arbeitshandschuhe getragen. So. Und dann will das Gericht ja wissen, welche dieser beiden Erklärungen, dieser Hypothesen, erklärt denn das Spurenbild besser? Und das ist unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Und das ist wahnsinnig kompliziert, ungleich schwerer, viel aufwendiger und viel problematischer, als zu sagen, das DNA-Profil mit so und so vielen Systemen stammt von Person X oder stammt nicht von Person X. Das können wir extrem gut, schon seit vielen Jahren mit super, super guten Zahlen und so. Und bei den Aktivitätenszenarien sind wir ganz am Anfang. Da geht das mit Zahlen erst gerade so los und ich rechne da nicht. Das ist, halte ich für nicht seriös, da zu rechnen.
Dann geht es also auch darum, da den Fehler gut zu quantifizieren, dass man sagen kann, wir können nicht sagen, ob Anklage oder Verteidigung recht haben oder...
Na, was das Gericht will, oder sagen wir mal, die Gerichte sind häufig ja diese wahnsinnig tollen Zahlen gewöhnt aus dieser klassischen Individualisierung. Also wenn ich dann sage, hier, das DNA-Profil an dem Tassengriff wird 30 Milliarden Mal besser erklärt, wenn das von mir stammt, als von irgendeiner Zufallsperson.
Also, das ist dann immer dieses 99%. So.
Ja, das ist dann diese Zahlen kommen eher bei der Abstammungsuntersuchung vor, aber also man sagt dann eher so, es gibt so diesen Schwellenwert 30 Milliarden, ab dann fragt man nicht mehr, weil es nur 8 Milliarden Menschen gibt so ungefähr. Das ist halt so ein informeller Wert. Aber also der Punkt ist eben, wenn sich so ein Profil eine Trilliarde mal besser erklärt, weil ich es verursacht habe, als eine zufällig beigezogene Person, dann fragt niemand mehr nach. Dann wird auch der Verteidiger sagen, okay, das ist jetzt albern. So. Es gibt eine rechnerische Restwahrscheinlichkeit, die ist aber so irrsinnig gering, das wird nicht mehr diskutiert. So, und das heißt, das Gericht ist solche Zahlen gewohnt. Dann fragt das Gericht, okay, also die DNA ist von dem Mandanten, da sind wir uns alle einig, wie kommt die denn dahin? Herr Sachverständiger, ist das denn überhaupt möglich mit diesem, was der Verteidiger da sagt, mit dem indirekten Transfer? Ich sage, ja, das ist möglich. Wir wissen das aus Studien, das ist schon oft beobachtet worden. Also es gibt unterschiedliche Szenarien über indirekten Transfer, wie das passieren kann. Aha, wie wahrscheinlich ist das denn? Dann sage ich, keine Ahnung. Wie? Darf ich Ihnen überhaupt nicht beantworten? Sie haben die Frage falsch gestellt. Das hat mit Bayes-Logik zu tun. Wir dürfen uns nur zu dem Befundbild äußern, aber ich kann Ihnen keine bezifferte Wahrscheinlichkeit dazu sagen. Warum nicht? Ja. Weil der Vorgang unglaublich kompliziert ist. Ich muss ja ganz viele Variablen kennen, um das beantworten zu können. Wie viel DNA-Material war denn auf dem Handschuh? Wie lange lag der Handschuh in der Sonne, bevor der Tatverdächtige den bekommen hat? Was hat er danach damit gemacht? Hat er erstmal anderen Leuten die Hand gegeben oder mit dem Handschuh gebaggert oder sowas, bis er die Tat begangen hat? Wie fest hat er den Schraubenzieher gegriffen? Wie lange? Wie oft? Aus welchem Material besteht der Schraubenzieher? Aus welchem Material besteht der Handschuh? Wie war das Wetter, als er das gemacht hat? Wie lange lag der Schraubenzieher rum, bis die Spur vom Schraubenzieher gesichert worden ist? Alle diese Sachen, von denen wissen wir jetzt schon, dass die einen Einfluss darauf haben. Und die müsste ich ja alle in mein mathematisches Modell, das es gibt, einbauen. Und das ist wahnsinnig schwierig und ich habe diese Zahlen in der Regel nicht. Ne? Und um aber eine Zahl generieren zu können, müsste ich die haben.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage, nämlich wann kommt der nächste Science Slam? Ist da irgendwas geplant?
Nichts geplant. Ich verschließe mich dem nicht. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, in Köln mal wieder einen gemacht, seit langer Zeit. Ich bin so ein bisschen, ich fühle mich da immer so ein bisschen alt, wenn dann da die Doktoranden oder Masteranden so sitzen. Aber ich halte das immer noch für ein gutes Forum, für eine gute Methode der Wissenschaftskommunikation. Und wenn ich, wenn das irgendwie ein schönes Forum ist oder ein guter Anlass, dann bin ich auch wieder dabei. Dann slamme ich auch mal wieder eine Runde.
Wir warten auf neue Katzenbilder.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.